Das Thema ist, wie kann der Krieg in der Ukraine gestoppt werden? Das ist eine sehr einfache Frage und ich nehme an, dass wir, wenn wir nachher nach Hause gehen, das alle wissen und können. Aber jetzt Spaß beiseite, die Lage ist ernst. Aber dennoch möchte ich auch mit meinem Vortrag dazu beitragen, selbstbewusst und auch offensiv dazu beizutragen, dass wir den Frieden gewinnen können. Und deswegen fange ich mit etwas Positivem an. Es ist bereits angeklungen, bis in den November hinein hatten wir eine Situation, in der die Forderung nach Diplomatie, Verhandlungen, Frieden als unanständig galt. Ich erinnere an solche Äußerungen, zum Beispiel in Spiegel Online vom Lumpenpazifismus. Prominente Leute, zum Beispiel Herfried Münkler, Berater der Bundesregierung in außenpolitischen Fragen, berühmter Professor, der sprach von moralischen Lumpen. Das sind wir mit gemeint. Habermas, ein sehr gemäßigter Mann, der im Sommer einmal eingewandt hat, mit Russland, Atommacht und so weiter, vielleicht nicht ganz so forsch vorzugehen, bekam auch einiges übergebraten. Zum Beispiel, ich zitiere mal, oberlehrhafter Aufruf zur Mäßigung. Das muss ich mal vorstellen. In einer Kriegssituation wird ein Mann wie Habermas vorgeworfen, er sei mäßig. Das gilt doch normalerweise als große bürgerliche Tugend, wenn man maßvoll und mäßig ist. Aber das war noch relativ harmlos. Den Vogel hat abgeschossen Wolf Biermann. Der hat den David Precht und den Harald Welzer als Second-Hand-Kriegsverbrecher bezeichnet. Die beiden hatten ein Buch gemacht, das nach der Sommerpause rauskam, mit einem sehr schönen und ich finde auch sehr treffenden Titel. Wie Mehrheitsmeinungen gemacht werden, ohne Mehrheit zu sein. Das wirft schon ein Schlaglicht auf. Wie gesagt, das ist ein Second-Hand-Kriegsverbrecher, so Wolf Biermann über die beiden. Und das ist jetzt nicht nur bei uns in der medialen Öffentlichkeit. Auch auf staatlicher Ebene gab es harte Töne. So hat sich zum Beispiel der polnische Ministerpräsident Morawiecki gegenüber Macron, dem französischen Präsidenten, geäußert, nachdem der gesagt hat, ich telefoniere weiter mit Putin und so weiter, warf er die Frage auf, mit Hitler telefonieren? Fragezeichen. Also wir sehen ein Klima, in dem im Grunde schon das Reden über Diplomatie und Verhandlungen unanständig galt. Aber, jetzt komme ich sozusagen zu dem Positiven, das ist vorbei. Zwar dominiert noch nicht Verhandlungen und Diplomatie, aber es wird offen über Verhandlungen gesprochen, es wird diskutiert. Und ich will das an einigen Beispielen mal kurz demonstrieren. Bereits die UNO-Resolution vom März vergangenen Jahres, die ist sehr breit in den Medien verhandelt worden, was normalerweise UNO-Resolution eigentlich nicht blüht, ja. Aber die kam sehr stark rum, weil nämlich 141 Mitgliedstaaten der UNO den russischen Einmarsch verurteilt haben. Aber was Sie wahrscheinlich nicht gelesen haben in dieser Resolution, das möchte ich Ihnen mal vorlesen, sie fordert nämlich, Zitat, nachdrücklich die sofortige friedliche Beilegung des Konflikts zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine durch politischen Dialog, Verhandlungen, Vermittlung und andere friedliche Mittel. Das war im März vergangenen Jahres. Und es geht noch weiter. Sie fordert, Zitat, die Parteien auf, sich an die Minsker Vereinbarung zu halten und in den einschlägigen internationalen Rahmen einschließlich des Normandie-Formats und der trilateralen Kontaktgruppe konstruktiv auf deren vollständige Durchführung hinzuwirken. Zitat Ende. Auch das steht in der gleichen Resolution. Das heißt also, wenn wir diese schrecklichen Beleidigungen sehen von dem Lumpenpazifismus und Ähnliches, dann sollten wir das erstmal an uns abgleiten lassen. Denn von einem internationalen, wirklich internationalistischen und globalen Standpunkt ist es so, dass die Weltgemeinschaft, die UNO, hier klipp und klar bereits im März Verhandlungen gefordert. Das ging dann weiter bei dem G20-Gipfel zum Beispiel. Im Vorfeld dieses Gipfels in Indonesien wurde versucht mit aller Kraft, dass Russland dort nicht zugelassen würde. Aber Indonesien hat das nicht mitgemacht. Zwar kam Putin nicht, aber immerhin Lavrov. Russland wurde nicht ausgeschlossen und auch bei der Abschlusserklärung von Bali in Indonesien am 16. November heißt es, zitiere, entscheidend sind die friedliche Konfliktbeilegung, Bemühungen zur Krisenbewältigung sowie Diplomatie und Dialog. Und wenn wir mal uns heute die Welt anschauen, vergangenes Jahr auch ungefähr zu diesem Zeitpunkt die Weltbevölkerung auf 8 Milliarden angewachsen. Wissen Sie, wie viel der Westen da ausmacht ungefähr? Zwischen 11 und 12% dieser 8 Milliarden sind noch der Westen. Wenn man Japan dazu zählt, noch eine Kommastelle mehr. Das heißt, die große Mehrheit der Weltbevölkerung, das was man als globalen Süden bezeichnet, ist im Grunde auch der Meinung, dass Diplomatie und Verhandlungen angesagt. Also wir haben keinerlei Grund, uns zu verstecken und in die Defensive zu gehen, denn wir sind im Grunde eine große Mehrheit und die anderen sind eine kleine radikale Minderheit. Aber selbst hier gibt es inzwischen gewisse Bewegungen. Wir können also jetzt erstmal eine Art virtuelle Strichliste führen. Als positive Bedingungen für friedliche Lösungen und Schritten hin, den Frieden zu gewinnen, machen wir einen Strich. Das war also der globale Süden und zwar schon länger. Jetzt kommt aber auch aus dem Westen zusehends Stimmen, die der Meinung sind, man müsste jetzt doch mal langsam überlegen nach einem Jahr, ob wir nur noch schießen, Waffenlieferungen und Ähnliches. Und da gibt es einige interessante Beispiele, die auf den ersten Blick fast unwahrscheinlich erscheinen. Macron war Ende November in den USA. Das war nach diesem Bali-Treffen. Das hat offenbar in den Regierungskreisen des Westens eine gewisse Wirkung gehabt, was da in Bali gelaufen ist und das Scheitern des Westens, nämlich die Russen da rauszuhalten, nicht funktioniert hat. Nachdem der Macron zurückkam, gab es eine Stellungnahme von Joe Biden. Ich bin bereit, mit Putin zu sprechen, wenn er wirklich daran interessiert ist, einen Weg zur Beendigung des Krieges zu finden. Das hat er noch nicht getan. Wenn das der Fall ist, werde ich mich in Absprache mit meinen Freunden in der NATO, gern mit Herrn Putin, zusammensetzen, um zu sehen, wie er darüber denkt. Das war sozusagen der Chef des Westens. Das waren jetzt keine Verhandlungen, das war kein Durchbruch, das war keine Wende, aber das Thema Verhandlung, Politik und Diplomatie ist enttabuisiert. Und man kann jetzt nicht mehr mich und Sie alle in den Sack mit den Lumpen reinstecken. Und interessanterweise, am selben Tag, ein paar Stunden später, kam dann die Meldung in der Tagesschau, Zitat, der russische Präsident Wladimir Putin ist nach Angaben seines Sprechers offen für Gespräche mit US-Präsident Joe Biden über eine Regelung für die Ukraine. Allerdings behindere die Weigerung der USA, die annektierten Gebiete im Süden und Osten der Ukraine als russisches Territorium anzuerkennen, die Suche nach einem Kompromiss. Also da war plötzlich das Tabu über Verhandlungen gebrochen. Sie werden nicht begonnen, aber immerhin, das ist da. Und noch deutlicher wurde dann Macron nach seiner Rückkehr aus Washington, auch das will ich nochmal zitieren, einer der wesentlichen Punkte, auf die wir eingehen müssen, wie Präsident Putin immer gesagt hat, ist die Furcht, dass die NATO an die Türen Russlands heranrückt und die Stationierung von Waffen, die Russland bedrohen könnten. Das ist, was wir seit Jahren sagen, seitdem diese NATO-Osterweiterung begonnen hat. Und die hat sehr früh nach dem Kalten Krieg übrigens begonnen. Und er fährt dann fort, der Macron, deswegen müssen wir ausarbeiten, wozu wir bereit sind, wie wir unsere Partner und Mitgliedstaaten schützen und wie wir Russland Garantien geben, sobald es an den Verhandlungstisch zurückkehrt. Das ist typisch für eine Situation zum Beginn sozusagen von noch nicht Verhandlungen. Jeder beharrt auf seinen Positionen, jeder, der mal Verhandlungen geführt hat, geschäftlich oder politisch, weiß das auch. Das Unmögliche verlangen, erstmal um das Mögliche zu erreichen. Das ist sozusagen immer der Einstieg in Verhandlungstaktiken. Also hier ist selbst im Westen sozusagen die ersten Anzeichen dafür, dass man über Verhandlungen nachdenkt und redet. Interessant dabei ist noch ein Aspekt an der Aussage von Biden. Nämlich, dass er einen grundlegenden Aspekt dieses Krieges damit vielleicht unwissentlich oder unwillentlich zum Ausdruck bringt. Nämlich, er will mit Putin verhandeln. Das heißt, die beiden Oberbosse in diesem Krieg verhandeln miteinander. Da wird deutlich, dass was auch jetzt keine Neuigkeit ist wahrscheinlich, aber in diesem Krieg amalgamieren sich zwei verschiedene Konflikttypen. Zum einen die Konflikte, die aus dem chaotischen Zerfall der Sowjetunion entstanden sind, die es auch woanders gibt. Aserbaidschan und Armenien haben Krieg geführt. Wir haben zwischen Kirgisistan und Tadschikistan Grenzkonflikte, Schießereien und so weiter. Also das sind klassische Zerfallserscheinungen, die nach dem chaotischen Zerfall der Sowjetunion entstanden sind. Das ist ein Moment des Krieges, aber es ist auch ein Stellvertreterkrieg zwischen dem Westen und Russland. Diese Dimension muss man im Kopf haben und das gibt der beiden im Grunde damit zu, indem er sagt, also Putin und ich. Und wenn es denn eine Verhandlungslösung gibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass zumindest unter der Oberfläche informell und ohne dass wir das wissen, der Anfang für diesen Prozess zwischen diesen beiden bzw. diesen beiden Regierungen laufen wird. Das war übrigens auch bei vergangenen Kriegen so. Im Vietnamkrieg zum Beispiel gab es Geheimverhandlungen zwischen Kissinger und Le Duc Tho, die haben ja dann den Nobelpreis gekriegt, den Vietnamesen, und die sind vorbereitet, was die wenigsten wissen, durch sowjetische Intervention damals der Gromyko, der auf die Vietnamesen eingewirkt hat, redet doch mal mit diesem Kissinger. Also so beginnen Verhandlungen und so haben sie auch nur Aussicht auf Erfolg. Öffentlich wird das erst dann, wenn halbwegs klar ist, wohin das geht. Jetzt gibt es aber natürlich auch die anderen. Die Bundesregierung hat Macron jetzt nicht direkt, sondern eher indirekt gemaßregelt. So hat zum Beispiel der Schmidt, das ist außenpolitischer Sprecher der SPD, gesagt, zitiere, die Worte Macrons verwundern. Die NATO hat zu keinem Zeitpunkt Russland bedroht. Jetzt gilt es, europäische Sicherheit vor und gegen Russland zu gewährleisten. Also man sieht hier sich etwas abzeichnen im Lager des Westens, was ich als eine Art Dreiteilung bezeichnen würde. Wir haben zum einen die Ultras, das ist Polen, das sind die Balken und natürlich Kiew selbst. Hurra, Patriotismus, den es auch bei uns gibt in einigen grünen und manchmal sogar linksalternativen Kreisen. Ich bezeichne das als ein ukrainoiden Sekundärpatriotismus, der da ausgebrochen ist. Also Leute, die es nie fertiggebracht hätten in ihrem Leben, mit einer schwarz-rot-goldenen Flagge durch die Gegend zu rennen, finde ich ja okay, mache ich ja auch nicht, aber die rennen jetzt mit der gelb-blauen durch die Gegend. Ja, also daher dieser etwas polemische Begriff von dem Sekundärpatriotismus. Gut, also das ist das eine Lager, die Ultras. Wie gesagt, staatlich an dieser Gruppe festzumachen, findet man auch in Gesellschaften. Dann gibt es die eher, würde ich sagen, französische Gegenposition, die aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil Frankreich nach wie vor eine Art neogaullistische Unabhängigkeitspolitik betreiben möchte, kann es nicht, aber möchte, aus diesem Grunde setzen sie sich davon ab, sozusagen im Gegensatz. Und sie erinnern sich an Morawiecki, mit Hitler telefonieren, das war gegen den Macron gemünzt. Und diese beiden Lager, dazwischen gibt es dann ungefähr die deutsche offizielle Regierungslinie, ja, die so ein bisschen für beide Seiten sozusagen meint, das eine oder andere zu formulieren und zu tun. Wir werden jetzt zum Jahrestag am 24. einen Tsunami von Erklärungen, auch Propaganda, erleben. Das ist typisch für Kriegszeiten, auch das muss man sich immer wieder selbst sagen. Wenn wir in die Zeitung gucken, wenn wir Fernsehen gucken. Deutschland ist vielleicht nicht im strengen völkerrechtlichen Sinne Kriegsteilnehmer. Darüber kann man streiten. Aber es ist de facto Kriegsteilnehmer. Und unsere Massenmedien konstruieren das, was zu allen Zeiten in allen Kriegen die Heimatfront heißt. Das heißt die Moral der Truppe, beziehungsweise bei uns die Moral der Bevölkerung, möglichst kriegsfreundlich und kriegsbereit zu halten. Und das Ganze hat natürlich auch insofern eine gewisse Berechtigung. Krieg ist eine derart extreme Grenzüberschreitung, dass er völlig zu Recht und verständlicherweise Emotionen, Affekte hervorruft und deswegen auch es leicht macht, daran anknüpfend an Zeitgräuelbilder, Massaker, Vergewaltigungen, all diese Schrecklichkeiten des Krieges und instrumentalisiert sie dann aber einseitig für die eine oder die andere Seite und unsere machen das eben für die ukrainische Seite. Das muss man sich klar machen, um sich auch so ein kleines bisschen dagegen zu immunisieren, weil wir werden eine Welle dieser Art in den nächsten 14 Tagen bekommen. Aber so berechtigt Emotionen sind, ist jetzt mein großes Plädoyer, dass man kühlen Kopf bewahren muss und nüchtern analysieren muss, wie ist die Situation und was sind die Perspektiven, die sich entwickeln kann. Ich will jetzt zwar keine Prognosen stellen. Jeder, der sich mit Krieg und auch Theoretiker, die sich mit Krieg befasst haben, schon 500 Jahre vor Christi Geburt in Chinesen, Sun Tzu bis hin zum Clausewitz, die sagen alle, Krieg ist etwas Unvorhersehbares und da stimmt vieles. Sehen wir gerade an diesem Ukraine-Krieg, die russische Führung hat sich verkalkuliert. Ganz am Anfang, als sie dachten, wir marschieren mal glorios da nach Kiew und sind damit auf die Nase gefallen. Dann gab es im September, Oktober eine Welle umgekehrt. Da haben die sich zurückgezogen aus den Gebieten Charkiw und Cherson. Da war die große Siegesgewissheit im Westen und beim Kiew. Jetzt gewinnen die den Krieg. Und inzwischen, ich glaube, hat jeder gemerkt, der das ein bisschen verfolgt, dass damit auch nichts ist. Ist völlig überschätzt worden. Und das ist übrigens ein klassisches Phänomen bei Russland immer. Die werden immer unterschätzt. Wer noch traut, Krieg und Frieden von Tolstoi zu lesen, weil er nicht mehr soll heute, der kennt den Namen Kutusow. Das war der General. Der hat sich auch zurückgezogen. Bis nach Moskau konnte Napoleon durchmarschieren. Also ein Rückzug heißt nicht per se, dass man auch tatsächlich auf der Verliererstraße des Krieges ist. Das kann auch eine taktische oder strategische Falle sein. Aber das war ja jetzt eher in Klammer. Kommen wir zurück zu dem nüchternen, nicht emotionalen Blick auf den Konflikt und auf die gegenwärtige Lage. Und dazu, das habe ich jedenfalls so gelernt und es bestätigt sich durch mein ganzes Leben hindurch, die internationalen Beziehungen und die dazugehörigen Konflikte muss man nüchtern auf der Basis einer Analyse von realen Kräfteverhältnissen analysieren. Es genügt nicht, auch wichtig, aber es genügt nicht nur die Statements von Politikern, Heerführern, Militärs oder sonst was reinzutun und schon gar nicht die der Tagesschau von Taz und Faz, sondern man muss einen nüchternen Blick haben auf die realen Kräfteverhältnisse und das ist ein schwieriges Geschäft, weil das erfordert Kenntnisse und Analyse. Denn aus was bestehen diese Kräfteverhältnisse? Die bestehen aus Machtressourcen und da sind die wichtigsten an erster Stelle militärische Machtressourcen, Armeen, Waffen und so weiter. Zweitens ökonomische Machtressourcen. Drittens Technologie, also es ist ein Unterschied, ob die USA Krieg führen oder Burkina Faso. Viertens politischer Einfluss im internationalen System. Und fünftens das, was man so als Softpower bezeichnet, also kultureller Einfluss, das ein Land hat. Und aus dieser Analyse der Machtressourcen ergibt sich ein hierarchisches Bild in der Weltgesellschaft, in der Weltordnung, an deren Spitze stehen klipp und klar nach wie vor die USA, auch wenn das jetzt langsam sich ändert und in Frage gestellt wird, aber die sind da. Und die anderen ordnen sich in dieser machtpolitischen Hühnerleiter dann auf den nächstfolgenden unteren Rängen ein. Und in dieser Logik möchte ich jetzt einen Blick auf die machtpolitischen oder modern ist im Augenblick wieder der Begriff Geopolitik, die geopolitischen Kräfteverhältnisse werfen. Und da fange ich an als erstes mit der Machtressource Militär. Keiner von uns ist Militär, ich auch nicht, aber habe viel gelesen und aber in der FAZ, die haben auch keine Ahnung, die Taz auch nicht. Und wenn die dann Militärexperten zitieren, dann immer diejenigen, die ihre jeweiligen Wunschvorstellungen am Augenblick jeweils zugutekommen. Ich muss jetzt allerdings auch einen zitieren, aber das ist keiner, der sonst meinen Wunsch- und Idealvorstellungen entspricht, nämlich den Chief of Staff, also den obersten Chef des Generalstabs der USA. Ich bin kein Verbündeter und kein Anhänger der USA, aber wenn dieser Mann Milley sagt, bereits im November, ich zitiere, die Wahrscheinlichkeit eines ukrainischen militärischen Sieges, definiert als Rauswurf der Russen aus der gesamten Ukraine, einschließlich über von ihnen beanspruchte Krim, ist in absehbarer Zeit nicht hoch. Das hat er in einer öffentlichen Pressekonferenz gesagt und er muss natürlich aufpassen, diplomatisch, nicht, dass er sagt, ey, Kiew, euch steht's Wasser am Hals und der Arsch geht euch auf Grundeis, hört auf, so kann er das nicht formulieren. Aber das ist diplomatische Formulierung dafür, dass Kiew diesen Krieg nicht gewinnt. Das hat er im November gesagt und das hat er in Ramstein vor 14 Tagen oder wann das war, wiederholt. Und wenn ein solcher Typ, sondern nicht irgendwer, so etwas sagt, dann sollte man in Erwägung ziehen, dass zumindest was dran ist. Das heißt also, diese ganze Siegesvorstellung, diese Siegeseuphorie ist damit abgehakt. Also das will ich jetzt zum Militärischen sagen. Und Sie sehen es auch in der Debatte über Panzer und Kampfflugzeuge. Die Panzer sind mit Gewürge, da gab es schon Widerstand, durchgekommen. Kampfflugzeuge hat zumindest beim gegenwärtigen Stand der Dinge sowohl Joe Biden als auch die Bundesregierung Nein gesagt. Also Sie sehen, dass das gar nicht so sicher ist, dass die meinen, die können durchmarschieren bis Sevastopol, ohne dass sonst noch was passiert. Mit anderen Worten, die Ukraine ist im Augenblick militärisch stark in der Defensive. Und Sie sehen das, wenn Sie dann einschlägige Homepages anwählen, in der Tat in Ukledar und wie diese ganzen Orte heißen, die russische Armee am Vormarsch ist. Das heißt nicht, dass das so weitergehen muss. Ich sagte ja, im Krieg ist das alles sehr ungewiss. Aber das ist die augenblickliche Situation. Aber man kann natürlich die Kräfteverhältnisse nicht reduzieren auf das Militärische, auf die Kanonen, Panzer und Flugzeuge, sondern die Kriegsführungsfähigkeit insgesamt ist etwas Komplexeres und dazu gehört zum Beispiel wichtige ökonomische Faktoren. Dazu will ich jetzt zweite Machtressource etwas sagen. Und zwar zur ersten, nämlich der Bevölkerung. Die ist schön an der Schnittstelle zwischen militärischem und ökonomischem. Die Ukraine hatte beim Ende der Sowjetunion 1992 52 Millionen Einwohner. Es gab eine Volkszählung 2019 und da hatte die Ukraine 37 Millionen Einwohner. Offizielle von Kiew an. Stellen Sie sich das mal vor. Von 52 runter auf 37, ja, das sind 15 Millionen. Es hat kein Land gegeben in der Welt, das in dieser kurzen Zeit einen derart dramatischen Bevölkerungsverlust hatte. Gibt es im Grunde zwei Richtungen, in die das geht. Das eine ist die größte Gruppe, das ist Migration. Das heißt, die Leute haben die Ukraine verlassen aus ökonomischen Gründen. Und die zweite ist, dass natürlich die Krim und die Teile von Donetsk und Luhansk ebenfalls natürlich weg waren, schon zum Zeitpunkt dieser Volkszählung. Das ist natürlich ökonomisch bedeutend, aber es hat auch eine gewaltige militärische Bedeutung. Denn trotz aller Technik, man braucht Soldaten nach wie vor, um einen Krieg zu führen und vor allem um zu gewinnen. Und jetzt schalten Sie mal Ihre moralischen und ethischen Bedenken ab und lassen Sie sich mal ein darauf, wie Militärs denken an diesem Punkt. Die denken folgendermaßen, Sie wissen ja alle, langfristiger Krieg dauert lange. Wie denken die Militärs, die Strategen? Wir haben 37 Millionen Menschen. Davon fällt erstmal die Hälfte sowieso von vornherein raus. Die Frauen, die wir im Krieg, Krankenschwestern und so, klar, geschenkt, aber in grosso modo fällt raus. Dann bleiben von den 37 Millionen noch 17 oder 18 Millionen. Von den 18 Millionen fallen dann 6 Millionen raus, weil sie zu jung oder zu alt sind. Und dann nochmal 2 Millionen, weil sie zu doof oder zu schwach sind, um in den Krieg zu ziehen. Bleiben noch 10 Millionen. Männer, die potenziell theoretisch in Krieg ziehen können. Von diesen 10 Millionen sind aber 8 Millionen unbedingt notwendig, um das Land am Laufen zu halten. Das sind die Ingenieure, die Lokfahrer, die Feuerwehrleute, die Krankenpfleger und so weiter und so fort, sodass noch 2 Millionen übrig bleiben, die wirklich im Krieg eingesetzt werden können. Und von diesen 2 Millionen sind jetzt schon 150.000 tot. In der zurückliegenden Zeit nochmal 150.000 bis 200.000 nicht einsatzfähig, weil sie verwundet, verletzt sind, blinden, Arm ab und so weiter, wie das im Kriege ist. Und dann folgt daraus, wie lange kann die Ukraine das durchhalten? Und jetzt kommt die andere Rechnung. Auf russischer Seite muss man ganz genauso rechnen, ich mache das jetzt nicht. Aber das Entscheidende ist, die Ausgangszahl für Russland ist 145 Millionen. Im Vergleich zu den 37 Millionen der Ukraine. Da können Sie sich selber vorstellen, was da am Schluss rauskommt, wer längeres Personaldecke hat, um es mal ein bisschen trivial zu sagen, um so einen Krieg zu führen. Das war der erste Punkt, die Humanressourcen. Zweitens Wirtschaftsleistung. in der Hitparade der ökonomischen Leistungsfähigkeit der Welt vom IWF, Internationaler Währungsfonds, aufgestellt, liegt die Ukraine auf Platz 40, was die Größe ihres Bruttoinlandsproduktes angeht, und Russland auf Platz 6. In Zahlen ausgedrückt, die Ukraine hat 590 Milliarden Dollar Bruttoinlandsprodukt pro Jahr. Russland hat 4,5 Billionen Bruttoinlandsprodukt. Das ist zwischen 7 und 8 Mal so viel. Also wenn Sie allein die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gegenüberstellen, sehen Sie auch, dass die Ukraine Schwierigkeiten haben wird, einen noch viel längeren Krieg zu führen. Und wenn man das dann nochmal weiter herunterbricht und sieht, dass die Ukraine schon vor dem Krieg das ärmste Land in Europa war, dann sehen Sie, was das für einen Einfluss haben wird nach all den Zerstörungen, nach all den Problemen dieses Krieges auf die Kriegsmüdigkeit, die es in diesem Land inzwischen auch sehr deutlich gibt. Die Ukraine war vor dem Krieg auf Platz 98 hinter Sri Lanka, Barbados und Südafrika, was das Pro-Kopf-Einkommen angeht. Das Pro-Kopf-Einkommen ist ein Indikator für Verteilungsgerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Russland hatte das Doppelte und spielt in der Liga von Griechenland und Kroatien. Also auch hier sehen Sie gewaltige Diskrepanzen. Und wir haben schließlich jetzt die Wachstumsergebnisse des vergangenen Jahres, wo sozusagen der Krieg sich widerspiegelt. Und da haben die Russen 2,2% Einbruch, neueste Zahlen vom vergangener Woche vom IWF, World Economic Outlook, minus 2,2%. Und die Ukraine 35% vergangenes Jahr. Muss man nicht weiter kommentieren. Und interessant sind übrigens, muss ich in Klammer einfach dazu bringen, aus diesem World Economic Outlook, Russland hat nach dieser Prognose in diesem laufenden Jahr 2023 ein Wachstum von 0,3%. Das ist mickrig, völlig klar. Deutschland hat ein Wachstum von 0,1%, also noch mickriger. Und für 2024 ist die Prognose Russland 2,1 und Deutschland 1,4. Kann man jetzt viel draus schließen, und mache ich nicht. Ich lasse das mal stehen. In Klammern muss man anfügen, der IWF irrt sich auch öfters, aber nicht um 5 oder 6%, sondern um 2 oder 3%. Also hier sehen Sie, wenn Sie die zweite Machtressource heranziehen, nämlich die Ökonomie, dass die Ukraine es nicht ganz einfach haben wird, einen sehr langen Krieg zu führen. Das ist die nüchterne Ressourcenbetrachtungsweise. Die lässt außen vor Tod, Leid und all diese fürchterlichen Dinge drin. Meine dritte Machtressource, die wichtig ist, der politische Einfluss, den man in der Welt hat. Und in dem Fall sozusagen die Durchschlagsfähigkeit des Arguments, wir müssen zum Sieg. Ich glaube, mit dem globalen Süden, den ich bereits erwähnt habe, und der Mehrheit dieser Weltbevölkerung ist klar, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist, und der von den Strategen in Washington natürlich bedacht wird. Wie sieht das aus in den nächsten 5 oder 10 Jahren, wenn wir ständig Ärger mit Afrika haben, mit Indien? Die wollen wir ja in unser Bündnis reinziehen, die Inder, gegen die Chinesen. Und da kommt genau das zweite Moment hinein. Versetzen Sie sich in die Situation strategischer Planer in Washington. Die sagen, oh verflucht, der Chinese, jeden Tag werden die stärker. Mehr Kanonen, mehr Panzer, mehr Bruttosozialprodukt, mehr Computer, Chips und so weiter und so fort. Und wenn wir das so weiterlaufen lassen, und dann sind die in 10 Jahren die absolute Nummer 1. Und das geht ja nun überhaupt nicht aus Washingtoner Sicht. Das heißt, sie sind in einem strategischen Dilemma. Die Absorption durch diesen Krieg in Russland, Ukraine, in Europa ist für die USA eigentlich nicht unbedingt willkommen gewesen. Nicht zu diesem Zeitpunkt. Sie schwächen die Russen gerne, soweit das geht. Aber ihr Hauptproblem und ihre Hauptdiskussion auch ist China. Und wer US-Öffentlichkeit verfolgt, das ist gerade in den letzten 4, 5 Tagen extrem nach oben geschnellt durch den Luftballon, die Ballongeschichte. Die Republikaner machen wahnsinnigen Druck auf den Biden. Also das ist eine heiße Debatte und wir sehen das nicht so sehr. Aber in den USA ist klipp und klar Problem Nummer 1 China. Also hier sieht man, was das Politische angeht, einen weiteren Faktor. für unsere Strichliste an günstigen Rahmenbedingungen für Friedensarbeit, nämlich dass auch im Westen und dort an maßgeblicher Stelle, nicht in Berlin oder in Warschau, sondern da, wo die Entscheidungen fallen, dass da das gar nicht so eindeutig ist mit dem Endsieg und so weiter. Mit anderen Worten, um hier ein vorläufiges Fazit zu ziehen, die Ukraine ist eigentlich in dieser ganzen Kriegsplanung das schwächste Glied und man kann einen Stellvertreterkrieg nur so lange führen, solange der Stellvertreter da ist und in der Lage ist, ihn zu führen. Mit anderen Worten, also wieder in der Perspektive der nüchternen, knallharten, nicht moralischen Betrachtungsweise. Und die muss man aber natürlich als Friedensbewegung mit einbeziehen. Und da ist das entscheidende und Schlüsselargument auf unserer Seite: Die Verlängerung des Krieges, so wie sie jetzt geplant ist, bedeutet 100.000, 200.000, vielleicht noch mehr tote Soldaten. Zivilopfer nach UNO-Zahlen im letzten Jahr etwas über 7.000. Das heißt, wenn das weitergeht, wird auch diese Zahl gewaltig nach oben schnellen. Insofern ist auch unter moralischen und ethischen Gesichtspunkten die absolute Priorität Verhandlungen, Diplomatie und das Sterben muss aufhören. Das ist also auch im Interesse der Ukraine. Vielleicht nicht in dem der Rechtsextremen dort, aber in dem Interesse der ukrainischen Bevölkerung. Wirkliche Solidarität mit der Ukraine bedeutet, so schnell wie es geht, den Krieg zu beenden. Also wir haben jetzt aufgrund jetzt nicht der Presse, das ist ja viel Propaganda und Stimmungsmache und so weiter und auch nicht Politiker-Statements, sondern aufgrund einer Analyse von Kräfteverhältnissen, einer ganz nüchternen, rationalen, ein paar Argumente gefunden, warum ein solcher Krieg wahrscheinlich nicht noch ein Jahr dauern kann. Aber ich behaupte das jetzt nicht, dass es so ist, denn es gibt ja auch die Gegenkräfte und da würde ich jetzt noch einen Blick drauf werfen, auf diese Gegenkräfte und ihre Argumente. Da ist zum einen als erstes das Argument, wenn es jetzt Frieden gibt, der ist ja ungerecht. Das ist richtig. Wenn es jetzt Frieden gäbe oder zumindest einen Waffenstillstand, Frieden ist ein zu großes Wort für das, was denkbar wäre. Wenn es einen Waffenstillstand gäbe, dann wäre der ungerecht. Weil nämlich die territorialen Eroberungen Russlands während des Kriegs damit nicht oder kaum rückgängig gemacht würden. Das war ein Völkerrechtsbruch am 24. Februar und der bleibt bestehen. Aber wir hatten eben die 100.000, 200.000, 500.000. Es gibt hier einen moralisch-ethischen Zielkonflikt, den ich für mich sehr eindeutig für den Waffenstillstand entscheiden würde. Denn auch das ist Völkerrecht. In der Menschenrechtscharta der UNO ist das allererste Recht, das dort aufgezählt wird, das Recht auf Leben. Und wo wird das am meisten in Frage gestellt? Natürlich im Krieg. Also man kann auch durchaus rechtlich und völkerrechtlich und menschenrechtlich argumentieren, jetzt nicht nur moralisch, dass dieser Krieg beendet werden soll. Das ist also das eine Argument. Aber es ist klar, selbst wenn der Krieg länger dauern sollte, ein militärischer Sieg bis zum Durchmarsch, wie Selenskyj das hofft, nach Sebastopol, der würde diese 300.000 bis 500.000 fordern und ein völlig unkalkulierbares Eskalationsrisiko. Ob sich Russland das gefallen lässt und nicht dann doch Atomwaffen einsetzt oder was auch immer, dieses Risiko sollte man als verantwortungsbewusster Mensch im Atomzeitalter nicht mehr eingehen. Das zweite Argument ist, Russland will nicht. Ich sagte schon vorhin, das ist immer so am Beginn von Verhandlungen. Man sagt vielleicht, ja, erstmal meine Bedingungen erfüllen. Es wäre einfach, das zu testen. Einfach sagen, ja, okay, weil sie geben ja ständig Stellungnahmen ab, Lavrov, Putin, wir sind bereit zu verhandeln, aber die Gegenseite will nicht. Und umgekehrt sagt die Gegenseite, wir würden ja gern, aber die wollen nicht. Ja, das ist wie im Sandkasten. Der hat mein Eimerchen, nein, du hast mein Eimerchen. Dann muss man raus aus dieser binären Logik und eben das mal testen. Und wenn man es wollte, wenn man wirklich Verhandlungen wollte, könnte man da noch was draufsatteln, zum Beispiel Anreize setzen und sagen, okay, Moskau, wir reduzieren in dem Maße, wie es Verhandlungsfortschritte gibt, die Sanktionen, den Wirtschaftskrieg. Also positive Anreize setzen, Und dann müsste man sehen, ob Russland nicht doch zu Verhandlungen bereit wäre. Aber einfach zu sagen, die wollen nicht, das geht nicht. Jetzt gibt es gerade in linken Kreisen auch das Argument, ja, die Amis wollen nicht, weil die wollen Russland kaputt kriegen. Aber ich glaube, es ist eben schon deutlich geworden mit dem strategischen Dilemma China, dass das nicht die Priorität der USA ist und dass sie auch wissen, dass das sehr gefährlich ist. Dass sie deswegen auch Dinge wie Regime Change, was da immer im Raum schwebt, zumindest die Nüchternen dort mit Vorsicht genießen. Es gibt ja ein historisch Riesenbeispiel, wie das schiefgehen kann. 1917, Erster Weltkrieg, gab es Krieg zwischen Russland und Deutschland oder Österreich-Ungarn. Und da dachten sich die schlauen Deutschen, Kaiser Wilhelm, wir machen die Russen fertig, indem man von innen Unruhe stiftet und so weiter. Haben sie gemacht. Sie haben Lenin und seine Mannschaft in einen verblombten Waggon gesetzt und nach Finnland ausreisen lassen. Und dann kamen sie und haben die Oktoberrevolution gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass der Kaiser Wilhelm sich in den Arsch gebissen hat, wenn er denn das Ergebnis begriffen und gesehen hätte. Was für ein dramatischer Fehler das ist. Und ein solches Risiko einzugehen in der jetzigen Weltlage, dieses Riesenland Russland in eine instabile Situation meinen schicken zu können, ist reines Abenteurertum, jenseits von der Frage, wie realistisch. Also auch das würde ich sozusagen abhaken. Und dann gibt es den Punkt, die Ukraine will nicht. Das ist richtig. Die ukrainische Führung will nicht. In jedem Krieg ist das so. Und wenn ich mich erinnere, was meine Eltern, Großeltern erzählt haben vom Zweiten Weltkrieg, von den letzten anderthalb Jahren, die wollten auch nicht mehr. Die Kriegsmüdigkeit ist der größte Verbündete der Friedensbewegung, muss man ein bisschen platt zu sagen. Und das muss man nüchtern auch von unserer Seite mit einkalkulieren. Also wenn die ganzen Heldenkitsch-Geschichten, die da in der Ukraine laufen, über den Widerstand und so weiter, darf man nicht alles für bare Münze nehmen. In der Bevölkerung wird es eine wachsende Kriegsmüdigkeit geben. Die wird natürlich repressiv unterdrückt. In Russland auch. Es geht in die gleiche Richtung. Also es wird aber dennoch eine große Schwierigkeit sein, auch für den Westen, auch für die USA, für die Chefs dort. Wie bringe ich es meinem Kinde bei? Wie kriege ich die Kiewer Führung dazu, einem Waffenstillstand zuzustimmen? Das ist ein schwieriges Problem, aber auch da gibt es Erfahrungen in den USA, wie die das lösen. In Afghanistan mit Kabul sind sie einfach abgezogen, in Vietnam sind sie auch einfach abgezogen, haben den Thieu da aus ihrer Sicht in der Tinte sitzen lassen. Die sind da nicht so pingelig wie viele andere. So krass werden sie es nicht machen, aber sie werden natürlich das Thema Waffenlieferung, Unterstützung, auch ökonomische Unterstützung als Hebel nutzen, um auch die Kiewer Führung sich gefügig zu machen. Deswegen wird es, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt und der Krieg, der Schießkrieg zumindest aufhört, eine Situation Land gegen Frieden geben. Das ist ein klares Szenario. Allerletzte Bemerkungsgruppe. Was können wir, was kann die Friedensbewegung tun? Bisher war ja alles, was ich entwickelt habe, die große Politik. Das waren die staatlichen Akteure, die Militärs und so weiter. Und da kam die Zivilgesellschaft nicht vor. Da muss man jetzt allerdings auch realistisch sein. Die Friedensbewegung ist in einer schwierigen Situation aus mehreren Gründen. Sie ist gespalten. Es gibt auch bis weit in die Friedensbewegung hinein, auch wenn die jetzt leiser werden und nicht mehr ganz so lauthals argumentieren, unter dem Eindruck der Realität, aber es gibt sie, die für Waffenlieferungen sind, die für Sieg in diesem Krieg, für die Kiewer Seite plädieren. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Es gibt dazu mehrere Gründe. Da spielen Generationenkonflikte eine Rolle, Generationenfrage. Was können wir machen? Also wir können angesichts dieser komplizierten Situation, in der wir sind, als erstes selbstbewusster werden, uns nicht ständig unter diesem Konformitätsdruck aus Tagesschau, Taz und Faz und so weiter als wehrlos, ohnmächtig oder sonst etwas zu fühlen, sondern zu sagen, wir sind die Mehrheit in der Welt und wir sind auch in der Gesellschaft, in der Deutschen eine Mehrheit, nur kann die sich nicht artikulieren, die wird von der medial veröffentlichten Medienlandschaft eben ständig massiert und unten gehalten. Das ist der erste Punkt, den wir uns klar machen. Wir müssen die Argumente, die für Verhandlungen sprechen, und einen Teil davon habe ich ja jetzt präsentiert, es gibt noch andere, Die müssen wir in infostandmäßiger Format sozusagen rüberbringen. Aber das müssen wir machen, denn was sind die Instrumentarien? Was sind die politischen Möglichkeiten, die Zivilgesellschaft hat? Sie kann keine Waffen liefern, sie kann keine Sanktionen verhängen und so weiter. Unser Argument ist unsere entscheidende Waffe, das Moment der Aufklärung, die Argumente. Und die müssen wir eben in die gesellschaftliche Debatte hineintragen. Und das mit Optimismus, soweit das geht. Ich habe ein paar Punkte angeführt. Ich sage nicht, dass der Krieg im April rum ist. Er kann aber auch im April rum sein. Und das Gleiche gilt für den Oktober. Aber unabhängig davon, nicht nur wir wissen nicht, wann der Krieg zu Ende ist. Auch Biden weiß es nicht, auch Putin weiß es nicht. Und Zelensky schon gar nicht. Also das ist das Wesen des Krieges. Was man nur tun kann in dieser Situation der Ungewissheit, ist darauf hinzuarbeiten, dass jene, die für ein schnelles Ende der Schlechterei sich einsetzen, dass die ihre Stimme erheben und daran festhalten und sich nicht entmutigen lassen.